Solus Christus, Christus allein. Mit diesem Wort will ich Sie heute Morgen ganz herzlich grüßen. Schön, dass Sie da sind bei der Stuttgarter Konferenz für Weltmission. Mein Name ist Ulrich Weinhold, ich bin Direktor des Gesamtwerkes und freue mich, Sie heute durch diesen Tag begleiten zu dürfen. Und mein besonderer Dank geht gleich zu Beginn an die Musiker des Albrecht-Bengel-Hauses, die heute den Tag mit uns musikalisch erleben, ihn ausgestalten, uns beim Gotteslob begleiten. Und mich freut das dann schon sehr, dass auch da eine ehemalige Coworkerin dabei ist und der Ehemann meiner Assistentin. Und wir auch da sehen, wir sind eng verbunden mit dem Bengelhaus und den Freunden dort. Eng verbunden sind wir auch mit Ihnen, unseren Freunden, den Angehörigen von denen, die mit uns draußen sind. Ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen. Insbesondere die, die gerade ihre eigenen Kinder oder auch die Enkel im Ausland haben und heute hier sind, um Anteil zu haben an dem, was weltweit passiert. Und wir wollen diesen Tag ganz bewusst am Anfang von Gott erbitten, in allem, was er uns dann bringen wird, mit allem, was geschieht. Es ist vieles vorbereitet worden, aber dass etwas Gutes draus wird und dass es gelingt, das muss uns Gott schenken. Und deshalb wollen wir zu dem allmächtigen Herrn beten und soweit es Ihnen möglich ist, bitte ich Sie, dazu aufzustehen. Lieber Herr, wir bitten dich um deine Leitung durch diesen Tag. Du hast uns heute Morgen aufstehen lassen in einem Land, in dem Frieden ist. Du hast uns sauberes Wasser zu uns nehmen lassen. Du hast uns Essen und Trinken geschenkt. Wir konnten hierher kommen. Wir haben die Möglichkeiten dazu. Du hast uns die Gesundheit dazu geschenkt. Wir dürfen hier in Freiheit uns versammeln in einer öffentlichen Halle, die der Stadtverwaltung gehört. Und Herr, wenn ich das nur aufzähle, dann sind das alles keine Selbstverständlichkeiten, sondern Zeichen deiner Gnade. Und wir wollen dir dafür danken, dass wir diese Gnade erleben dürfen. Und wir wollen dich jetzt bitten, dass du uns führst, jeden Einzelnen, nicht nur diese große Veranstaltung, nicht nur die Kinder im Kinderprogramm, sondern uns hier, jeden Einzelnen, zu dir hin. Dass wir dich neu sehen dürfen als den Christus, der herrscht. Und wir möchten dich bitten, dass du uns vieles schenkst. Wir möchten dich aber auch bitten, dass du uns manches wegnimmst. Denn du weißt, was wir vielleicht heute auch hierher mitgebracht haben, welche Gedanken in uns noch sind. Und wir bringen dir das in aller Stille im Gebet. Und so kommen wir zu dir als unserem Herrscher und bitten dich, dass du auch diesen Tag und auch unser Herz beherrschst, zu unserem eigenen Segen und Frieden. Amen. Dessen Stuhl ist unumstößlich, dessen Leben unauflöslich, so haben wir es gerade gesungen, aber ist das wirklich so, dass Jesus Christus herrscht? Tut er das wirklich? Erleben Sie das? Er ist doch aufgefahren in den Himmel. Er ist doch weg, oder? Erleben wir ihn noch, wie ihn die Jünger erlebt haben, so präsent, so betastbar, erlebbar, so erfahrbar? Und dann schauen wir in die Welt, wo vieles schwierig ist, nach Nordkorea, in die Türkei, den Iran, nach Nicaragua, auch hier in Europa. Und man fragt sich schon, wo ist denn da der Herr? Vieles ist so komplex, so undurchschaubar, so fragwürdig. Ja, wo ist er da? In den Nöten des Südsudan, in Haiti mit seinem Elend, in Israel mit seiner Unruhe und Anspannung, jetzt kurz vor dem großen Jubiläum. 70 Jahre Israel und es sieht so aus, wie wenn die Spannungen nur noch größer werden, aber wo ist denn da der Herr? Die Jünger wollten den Herrn immer wieder sehen und das wollen wir heute auch. Zusammenkommen als Jünger, auf unseren Herrn und seine Regentschaft schauen und ihn anbeten über dem, was er tut. In ganzen Nationen, in Städten und Dörfern, in einzelnen Menschenleben. Er tut's und wir wollen Fürbitte tun für die, die vielleicht gerade angefochten sind, für die, die gerade draußen sind. Und wir wollen dieses Fürbittegebet tun, geleitet von unserem Vorstandsvorsitzenden Dieter Aprell, der für die lebendige Gemeinde auch in der Landessynode arbeitet. Dieter, herzlichen Dank, schön, dass du da bist. Lasst uns beten und wer kann, möge dazu gerne aufstehen. Jesus Christus, wir beten zu dir, der du mit unserem himmlischen Vater regierst. Wir bitten dich, dass du mit deinem Heiligen Geist uns nahe bist, nahe besonders allen unseren Geschwistern in allen Teilen der Welt, in den vielen Nöten, den Zeiten des Hungers, dem Leiden, im Krieg, auf der Flucht, in den Lagern, mitten in der Unterdrückung. Sei du nahe und erquicke die Schwestern und Brüder. Wir bitten dich für die Kinder, die Hungersnot leiden, im Kongo und östlichen Afrika. Wir bitten dich für die Geschwister im Iran, Irak, Syrien, Ägypten und all den weiteren Orten im Nahen Osten, dass sie zwischen den Machtzentren nicht zerrieben werden. Wir bitten dich für dein Volk Israel. Schütze es. Wir bitten dich für die Christen, die im Untergrund leben müssen, wie im Nordirak. Und wir bitten dich für die Gemeinden, die in ihren Versammlungsräumen oder Kirchen angegriffen werden, zum Beispiel wieder in Indonesien. Herr Jesus, wir bitten dich für die Geschwister, die ihren Glauben nicht frei leben können, weil sie nicht auf Religionsfreiheit zählen können, sondern oft nur im Untergrund dich loben können. Herr, schenke ihnen Kraft, durch deinen Heiligen Geist im Glauben fest an dir zu bleiben und versorge sie und ihre Familien. Stärke ihr Vertrauen, damit sie in ihrer Bedrängnis die Hoffnung nicht verlieren. Wir bitten dich für die Entwicklungshelfer, die Missionare, die Kurzzeitler, dass sie durch ihre Anwesenheit den Geschwistern zur Stärkung dienen und selbst durch dich versorgt sind. Stärke unseren Glauben durch das Zeugnis unserer bedrängten Schwestern und Brüder. Mach uns empfindsam für die Not aller Unterdrückten und stärke unsere Entschiedenheit im Kampf gegen jedes Unrecht. Gib du weiter Mut für das Zeugnis von dir, Jesus, dass nur du Versöhnung und Heil bringen wirst. Komm, Heiliger Geist, erneuere die ganze Schöpfung und lass den Tag bald kommen, da alle Zungen bekennen, dass du, Jesus Christus, der Herr bist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.
Ich möchte Sie jetzt mitnehmen in unsere drei Werksteile: Hilfe für Brüder, christliche Fachkräfte und Coworkers. Wir haben ein kleines Programm heute zusammengestellt, das uns rund um die Welt führen soll. Und unsere erste Reise, die geht nach Äthiopien. Tobias Messner war bereits 5 Jahre lang mit der DMG unterwegs, bevor er zu uns, zu christliche Fachkräfte, kam. Danach war er dann noch einmal fast 6 Jahre in Addis Abeba in Äthiopien. Hat dort auch die Liebe seines Lebens gefunden. Und Tobias hat dadurch auch tiefe Einblicke in das Leben in Afrika bekommen. Er ist, wie man so sagt, ein Kenner der Materie. Aber als er kürzlich von einer Dienstreise aus dem Südsudan zurückkam, da erlebte ich ihn sehr bewegt, als er in der Andacht davon erzählt hat. Weil es eben nicht um tote Materie geht, sondern um Menschenleben, um Geschwister, denen wir begegnen. Und was Tobias dort gesehen hat, berichtet er jetzt selbst. Südsudan zwischen Menschenangst und Gottesfurcht. Tobias Messner.
"42 Grad heiße Luft bläst mir entgegen, als ich das Flugzeug in Juba, der Hauptstadt des Südsudans, verlasse. Ein Zelt als Abfertigungshalle, keine Gepäckscanner, sondern Frauen durchwühlen meine Koffer, hektische Szenen, laute Stimmen, Chaos. Was wird mich wohl erwarten auf dieser Reise in den Südsudan, frage ich mich. Der Südsudan ist menschlich betrachtet ein verlorener, ja hoffnungsloser Staat. Blutige Auseinandersetzungen, nicht enden wollende Stammesfehden, wiederkehrende Hungersnöte, negative klimatische Veränderungen, eine ausufernde Korruption und eine unfähige Regierung sind der traurige Beweis für das unvorstellbare Leid und die große Not der Menschen. Mit viel Hoffnung ist dieses jüngste Land, der jüngste Staat der Erde, im Jahr 2011 gegründet worden. Die Unabhängigkeit vom muslimischen Norden des Landes war mit viel Zuversicht erreicht worden. Doch das Gegenteil ist eingetroffen. Die Situation vor Ort ist schockierend und angsteinflößend. Da ist die Rede von Menschen, die sich in ihrer Notlage von Baumrinde ernähren. Das Land ist ausgetrocknet. Und dort, wo Landwirtschaft möglich wäre, können die Bauern aufgrund der gewaltvollen Konflikte ihrer Arbeit nicht nachgehen. Man geht davon aus, dass über 50.000 Menschen in den kriegerischen Handlungen umgebracht wurden. 1,6 Millionen sind Binnenflüchtlinge und nochmals 2 Millionen haben sich in die Nachbarländer gerettet. Die meisten davon Frauen und Kinder. Die Wirtschaft des Landes liegt am Boden. Das alles hat natürlich Auswirkungen auf den Gemütszustand der Menschen. Lethargie, Furcht und Verdrossenheit bestimmen die Lebenseinstellung vieler Südsudanesen. Doch in all dieser Misere und in all dieser Perspektivenlosigkeit hat Gott in diesem Land seine Leute. Jünger Jesu, die im Vertrauen auf Gott den Widrigkeiten und Umständen trotzen. Da ist zum Beispiel, wie wir auf dem Bild sehen, Daniel Ohide. Er ist Schulleiter der christlichen Berufs- und Bibelschule in Yei mit dem Namen Emmanuel Christian College. Die Schule ist ein Großbetrieb mit vielen Klassenräumen, Unterkünften, einer eigenen Landwirtschaft, einem Krankenhaus. Es ist bewegend, mit welcher Hingabe und Weisheit dieser recht junge Leiter die Geschicke der Schule vollmächtig führt. Er hat mit Gottes Hilfe und diplomatischem Verhandlungsgeschick das Kunststück vollbracht, den Lehrbetrieb der Schule aufrechtzuerhalten. Die Schule mit ihren 600 Studenten verläuft genau in der Kriegsfront zwischen Regierung und Rebellen. Aber der Betrieb ist weiter voll funktional. Das Emmanuel Christian College ist in der Zwischenzeit längst nicht mehr nur ein Ort für gute Ausbildung, sondern ein Ort der Sicherheit und Versöhnung für viele Menschen. Das Schulgelände ist momentan Lebensmittelpunkt für 4.000 Bürgerkriegsflüchtlinge. Es bietet Schutz, Nahrung, Bildung und Hoffnung durch das Evangelium in Jesus Christus. Der Name der Berufsschule ist daher Programm und mehr als symbolisch. Emmanuel, Gott mit uns. Ja, trotz aller Not, trotz allem Leid, trotz allem Chaos, Gott ist im Südsudan am Wirken und gebraucht Menschen wie Daniel und sein Team, um Vergebung, Zuversicht und einen Neuanfang zu proklamieren. Danke, wenn Sie in der Fürbitte für den Sudan dranbleiben. Menschen wie Daniel brauchen Ihre Gebetsunterstützung. Danke.
Und ich glaube, alleine dieses Bild ist ein großes Zeugnis, denn Sie werden sich vielleicht fragen, wo ist das aufgenommen? Die Stuttgarter erkennen es am Teehaus, hier im schönen, reichen Stuttgart. Und der junge Mann aus dem Südsudan ist wieder zurückgegangen, dorthin, wohin ihn Gott berufen hat, um in seiner Heimat diesen Menschen zu dienen. Und deshalb tun wir gerne Hilfe für Brüder, weil wir Geschwister haben, die ihrer Verantwortung nachkommen und treu an den schwierigen Plätzen aushalten. Ich darf Sie jetzt in ein anderes Land mitnehmen, das durchaus auch nicht leicht ist. Wir müssen dazu nach Westen fliegen. Lehrer, Professoren und Chefs und auch Missionsleiter, die wissen, es ist nicht sonderlich klug, wenn man Lieblinge hat unter seinen Schülern, Studenten oder Mitarbeitern. Und doch wissen bestimmt auch Sie, dass Sie schon besondere Menschen getroffen haben, mit besonderen Begabungen, Leute, die Sie einfach berührt haben. Es ist ja auch bei Hilfe für Brüder und christliche Fachkräfte nicht so, dass wir den ganzen Tag nur eitel Sonnenschein haben. Ich propagiere zurzeit immer mal einen Satz: Manchmal ist man Hund und manchmal ist man eben der Baum. Das ist im Leben so. Und auch für Mitarbeiter in der Mission Gottes gilt das, dass man manchmal Anfechtungen erlebt. Und wenn dann abends im E-Mail-Eingang ein Rundbrief kommt, von dem man schon weiß, ah, der könnte dich erfrischen, dann macht man den gerne noch auf. Und ich bin nie enttäuscht worden, weil ich wieder neu gelernt habe, wofür ich eigentlich von Stuttgart aus arbeite. Und dann kann es schon passieren, dass man beginnt, die Absenderin besonders zu mögen. Jetzt begegnet Ihnen Judith Röder, berichtet aus Haiti, und vielleicht verstehen Sie mich gleich, warum man die Judith einfach mögen muss. Judith, bitteschön.
Herzliches Guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, der Uli hat mich vorgewarnt, hat gesagt, ich werde dich sehr loben, kannst du das aushalten? Ich habe gesagt, ja, weil ich mache das einfach auf die haitianische Art und Weise, und in Haiti machen die Christen das so, die heben den Arm und sagen grâce à Dieu durch die Gnade unseres Herrn. Und ja, so wird das Lob einfach nach oben weitergegeben und so kann ich das auch gut annehmen. Genau, ich war in Haiti und als allererstes möchte ich euch und Ihnen einen Bibelvers vorlesen, der auf meiner Gebetskarte gedruckt stand und der mir einfach wichtig ist. Der kommt jetzt ganz am Anfang. Steht in Psalm 73, Vers 28. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Und das ist ein Bibelvers, der mich immer wieder ermutigt hat, immer wieder durchgetragen hat in den 3 Jahren. Ich stand hier 2014, wurde ich ausgesandt, und ich kam diesen März zurück. Also bin noch gar nicht so lange da hier in Deutschland. Und ich habe gesehen, hier aufgeschrieben steht: Stürme straucheln, staunen als Ergo in Haiti. Ergo heißt Ergotherapeutin, das ist mein Beruf. Und so wurde ich ausgesandt nach Haiti, um ganz einfach mit den Alten und Kranken und Behinderten zu arbeiten. Das ist in Deutschland schon sehr kreativ, aber dort auch. Also ich habe in verschiedenen Bereichen gearbeitet, in einem Kindergarten, in einem Altersheim, in einer Berufsschule für junge Frauen habe ich gearbeitet, habe dort über Gesundheit unterrichtet und verschiedene andere Projekte auch noch. Und so als erstes ist mir gekommen, als Ergo in Haiti, es kommt manchmal ganz anders als geplant. Und ihr und Sie sehen da auf dem Bild im Hintergrund, sitze ich, und da ja, ist einfach Therapie angesagt in einem Krankenhaus mit Schlaganfallpatienten. Und es sieht eigentlich ganz normal aus, als wäre das so geplant gewesen, wäre es mein Alltag gewesen. Aber ich wurde eigentlich ausgesandt in ein kleines Wohnheim für junge, körperbehinderte Frauen, um dort mit ihnen so zu arbeiten, dass sie selbstständig werden, dass sie irgendwie so einen beruflichen Zweig haben, dass sie mit den Händen was herstellen können, dass sie im Alltag auch selbstständig was erwirtschaften können. Dieses Heim hat nach einem Monat geschlossen, als ich in Haiti war, und dann ging es eben dran, gut, was suche ich mir jetzt? Daraus ist dann das Krankenhaus geworden, also ganz anders als geplant. Dort durfte ich eine gute Arbeit machen, vielen Leuten helfen, viele Therapie durfte stattfinden. Aber das Projekt an sich war einfach auch schwierig. Mit dem Mitarbeiter vor Ort, den ich schulen sollte, gab es einfach immer und immer wieder Probleme. Es war nicht leicht. Und so war es dann letzten Endes auch, dass ich 6 Monate vor Projektende dort aufhören musste zu arbeiten. Und dann hieß es wieder, ja, ganz anders als geplant. Was steht jetzt an? Und dann hatte ich eben, ja, 6 Monate vor Ende wieder die Freiheit, mir selber neue Projekte suchen zu dürfen. Und ich habe es dann mit vielen kleinen Projekten gefüllt. Aber eins davon ist einfach ein Bild, das mag ich sehr gern. Ich durfte in Frauengruppen von Gemeinden, vom Partner vor Ort hingehen und über alle möglichen Themen reden. Also die Frauen treffen sich dort einfach, das ist wie so eine Gebetsstunde, sie singen, beten, lesen die Bibel zusammen und dann haben sie mich da einmal im Monat eingeladen und ich durfte einfach erzählen über Therapie, über Krankheiten, Behinderung, ganz viele Sachen einfach weitergeben, aufklären und die Frauen wollten mich am Ende meistens gar nicht gehen lassen, weil sie immer noch mehr Fragen hatten und es war schön, wie Gott einfach auch so geleitet hat, jetzt so praktisch das die dritte Stufe von diesem, es kommt ganz anders als geplant und dass da einfach auch ein Segen rauskam. Ja, und dann zwischendurch, 2016, am 4. Oktober, hat uns im Süden von Haiti ein sehr, sehr starker Sturm getroffen. Ich sage immer Sturm, dann hört es sich nicht ganz so schlimm an. Hurricane Matthew hat uns getroffen, war Stärke 4 von 5 und war einfach eine sehr, sehr schwere Zeit. Das Schlimme daran war, dass einfach so langsam vorbeigezogen ist. Also mit 8 Meilen pro Stunde hieß, der Sturm war ungefähr 12 Stunden über uns, bis er dann endlich vorbeigezogen ist. Dementsprechend auch die Verwüstung. Und als wir am Morgen wieder aus dem Haus rauskamen, konnten wir das Land eigentlich nicht mehr erkennen. Und es war wirklich, es hat Monate gebraucht, der Wiederaufbau ist bis heute noch dran. Viele Leute straucheln immer noch, kämpfen immer noch, dass sie ihr Haus irgendwie wieder aufgebaut kriegen. Ja, und das war einfach eine harte Zeit, aber ich habe auch da sehr viel von den haitianischen Christen lernen dürfen, wie die dort ihre Nächstenliebe weitergeben an die Nachbarn, die vielleicht keine Christen sind und sie einfach in ihr selber zerstörtes Haus mit rein eingeladen hatten, weil die anderen einfach noch weniger hatten als sie selber. Und dann wurde einfach zu 20 in einem mini kleinen Raum geschlafen unter vielleicht einem kaputten Wellblech, wo es trotzdem reingeregnet hat. Und ja, da durfte ich einfach auch sehr viel Demut lernen von unseren haitianischen Geschwistern. Ja, und dann als dritten Punkt habe ich, es kommt auch manchmal ganz genau wie geplant. Schade. Nee, bin ich, klicke ich falsch rum? Nee. Schade, dann wurde das dritte Bild gestrichen. Da ist eigentlich habe ich ein drittes Bild geplant, da ist ein Mann aus dem Altersheim, der Wanyak. Und das Altersheim, das war eines der Projekte, in die ich gesandt wurde. Und da habe ich bis zum Schluss auch arbeiten dürfen. Also da war es ganz wie geplant, es war eine super schöne Arbeit, mit den alten Menschen dort arbeiten zu dürfen, sie ermutigen zu können, sie besuchen zu können, mit ihnen Therapie zu machen und auch die Leute, die Mitarbeiter dort vor Ort zu schulen. Und gerade der eine Mann, der jetzt auf dem Bild zu sehen gewesen wäre, der wurde dort abgegeben. Also einfach in der Weihnachtszeit nachts in den Hof gesetzt. Er hat einen Schlaganfall, der ist bettlägerig, der kann sich nicht mehr selber irgendwie weiter bewegen. Der wurde einfach dort abgelegt und liegen gelassen von der Familie. Und er kam mit seinen Klamotten, die er anhatte, so wie er war und sonst hatte er nichts. Und mit ihm habe ich eben auch Therapie machen dürfen und er hat mir was geschenkt. Also er hatte ja wirklich gar nichts, wie er da ankam, aber er wollte mir unbedingt was schenken und das habe ich mitgebracht, was ganz Kleines. Also es ist ein kleiner Stein, wie so ein Handschmeichler, mit einem roten Stoffherz draufgeklebt. Und ich denke, dass er das selber geschenkt bekommen hat von irgendjemand, aber ihm war es so wichtig, dass er mir diesen kleinen Schatz, den er hatte, weitergeben durfte. Und deswegen habe ich es mitgebracht. Und das ist so, finde ich, so typisch für die Haitianer. Ich habe das so, so oft erleben dürfen, dass in, egal was für eine Situation oder ja, wie das Umfeld so ist von den Menschen dort, dass selbst wenn sie nichts hatten, sie haben trotzdem noch weitergegeben. Es war sich selber ihre Hoffnung, ihren Glauben und auch ihre Lebensfreude. Und das möchte ich einfach auch an euch und sie weitergeben, so das als Ermutigung, egal in welcher Situation wir jetzt hier in Deutschland gerade sind, ob es gerade so läuft, ganz genau läuft wie geplant oder ganz anders als geplant oder ob man vielleicht gerade in so einem Lebenssturm steckt. Ja, da möchte ich euch und sie einfach ermutigen, eure Freude in Gott zu finden und eure Zuversicht auf ihn zu setzen, so wie in dem Bibelvers eben gesagt. Und ja, einfach auch die Ermutigung, vielleicht im Alltag zu schauen, wo euer kleines Herzle ist, das ihr weitergeben könnt an andere. Danke.
Ja, Sie verstehen jetzt vielleicht, warum ich die Judith mag. Übrigens ist Judith ja gerade zurückgekommen, hat auch schon eine Arbeit gefunden, aber sucht noch eine Wohnung. Also wer was weiß, auf den Fildern, irgendwie rund um Pliningen, der kann sich bei der Judith mal melden und kriegt vielleicht auch etwas Stein mit Herz geschenkt. Wir wollen jetzt Gott noch einmal die Ehre geben und die Königsherrschaft Christi besingen, die in Haiti genauso gilt wie an unseren deutschen Arbeitsplätzen, in unserem Leben hier, an Hundetagen wie an den Baumtagen gilt. Jesus Christus herrscht als König. Jetzt gehen wir ins Neuland. Ich habe vor uns drei Werksteile vorgestellt und bei Hilfe für Brüder haben wir ein Projekt. Wir wollen einen Blick auf die Philippinen werfen und dort, wie in über 20 anderen Ländern, bieten wir weltweit Praktika an in unserem neuen Arbeitszweig Chancement. Begabte junge Leute gehen mit ihrem Pflichtpraktikum aus dem Studium ins Ausland, gerade auch in islamische Länder. Für die City Chapel ist gerade jemand in Indonesien, der Daniel Pianka, und dort haben wir einen jungen Energietechniker, den Gerson, dort. Jetzt wollen wir aber eine junge Frau aus Österreich hören, die sich aus Graz aufgemacht hat, um auf den Philippinen in sozialer Arbeit zu praktizieren. In einem Rundbrief schrieb Maria: Ich konnte mich vor allem auch in meiner Begrenztheit besser kennenlernen. Obwohl ich teils versucht habe, Grenzen zu überwinden, habe ich vor allem gelernt, Akzeptanz für meine eigenen Grenzen zu finden. Und was Maria noch alles gefunden hat auf den Philippinen, berichtet sie uns jetzt selbst. Bitte, Maria Erhardt, Gruß aus Graz mit Chancement auf den Philippinen. Herzlich willkommen.
Wie ihr gehört habt, war ich auf den Philippinen als Sozialarbeiterin in meinem Praktikum und da habe ich in einem christlichen Schülerheim gearbeitet, wo junge Menschen, die keine Möglichkeit haben, in die Schule zu gehen, weil der Schulweg viel zu weit ist und sie sich das Pendeln nicht leisten können, dort direkt in der Nähe der Schule wohnen können und somit weiter in die Schule gehen können. Während meiner Zeit dort auf den Philippinen habe ich Sprachunterricht genommen und im Rahmen dieses Sprachunterrichts habe ich eine junge Frau kennenlernen dürfen und sie sehr ins Herz geschlossen. Ihr seht sie hinter mir auf dem Bild. Das war Rochelle, meine Sprachlehrerin. Wir haben uns regelmäßig getroffen, um über die Sprache und auch über die Kultur auszutauschen und voneinander zu lernen, obwohl ich mir denke, ich habe wesentlich mehr von ihr gelernt. Nach einiger Zeit, nach einigen Wochen sind wir dann von der Sprache mehr auch in die Kultur und auch in die Sorgen der Menschen gekommen. Und da hat sie dann mir erzählt, dass es sehr viel Spiritismus, also Zauberei auf den Philippinen gibt. Und ihr war da wichtig, mir das nicht alles in einen Topf zu werfen, da auch ihre Tante sich damit den Lebensunterhalt verdient. Und da hat sie gesagt, es gibt zwei unterschiedliche Seiten der Zauberei, die es dort auf den Philippinen gibt. Auf der einen Seite gibt es die Makukulam, so heißt das in der Sprache dort. Diese nutzt Rituale und Flüche. Und wenn sich ein Fluch von ihr gegen einen Menschen richtet, dann ist der Kinukulam, also verhext oder sie sagen auch vergiftet. Auf der anderen Seite gibt es die Tambalan. Diese nutzt Kräuterheilkunde und lateinische Texte, lateinische Liturgie, die sich hinunterleiert. Menschen suchen diese Tambalan auf, um ihre Gebrechen zu lindern oder auch um Heilung zu erfahren, auch wenn sie verhext worden sind. Was sie mir jedoch erzählt hat und was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass die Kräfte zwischen diesen beiden sehr ungleich verteilt sind. Wenn einem dieser Makukulam den Tod wünscht, hat man laut meiner Sprachlehrerin meist nicht mehr als 24 Stunden zu leben. Die Schulmedizin kann einem nicht helfen und selbst auch die Tambalan, diese andere Kräuterheilerin, kann einem in der Regel nicht helfen. Sie kann den Fluch nicht brechen, sie versucht lediglich, ihn zu lindern, ihn vielleicht auch abzufangen. Man sieht ja also, dass die dunkle Seite, oder wie man das sagen kann, diese Makukulam wesentlich stärker ist und mehr Einfluss nehmen kann. Soweit ich das beobachten habe können, hat sich das auch in das Denken der Menschen fortgesetzt. Diese Kräfteverteilung und auch in der christlichen Religion, der die meisten Menschen auf den Philippinen angehören. Sie haben das übertragen auf ihre Religion. Das heißt, es gibt so viel Dunkles in der Welt und viele glauben nicht daran, dass Gott darüber triumphieren kann. Er kann es vielleicht lindern, er kann es aber nicht brechen. Sie hoffen, viele Filipinos beten, sie hoffen, aber sie wissen nicht, ob es tatsächlich etwas bringt und ob das Licht am Ende des Tages wirklich siegen kann. In dem christlichen Schülerheim, wo ich gearbeitet habe in meinem Praktikum, da lernen junge Menschen auch über Gott. Sie lernen in Andachten und im gemeinsamen Alltag Gott besser kennenzulernen. Und einige der Jugendlichen haben in ihrem Leben auch Dunkles erlebt. Ein Mädchen zum Beispiel hat mir erzählt, dass sie nachts einen Albtraum hatte. Sie hat geträumt, dass ein menschenähnliches Wesen mit dunkler Haut und rotglühenden Augen versucht hat, in den Schlafsaal des Schülerheims einzudringen. Sie ist aufgewacht mit großer Angst. Sie hat das Gefühl gehabt, das schnürte den Hals zu. So große Angst hatte sie davor, dass das wirklich passiert oder der Traum wiederkehrt. Daraufhin hat sie aber beschlossen, Jesus täglich um Hilfe zu bitten, um sie vor diesen beängstigenden Träumen zu schützen. Und sie hatte seitdem nie wieder einen solchen Albtraum. Sie durfte erleben, wie Jesus durch ihr Gebet in ihren Träumen herrscht. Wer stärker ist als Kräuterheilkunde und lateinische Texte. Und sie hat mir erzählt, dass sie sich seither, seit sie Jesus in ihr Leben gelassen hat, nicht mehr alleine fühlt. Ein anderer Junge hat mir erzählt, dass er im christlichen Schülerheim verstanden hat, dass alles von Gott kommt, Gott alles in der Hand hat und Zufriedenheit nur bei ihm gefunden werden kann. Mit Gott an seiner Seite fühlt er sich nun sicherer. Er kann sich den Ängsten des Lebens stellen und die Schwere in seinen Gedanken, die Sorgen, sind Leichtigkeit gewichen. Weil Jesus im Leben der beiden Jugendlichen zu herrschen begonnen hat, auch mit Hilfe des Schülerheims, wo sie Jesus kennengelernt haben, ist der Angst in ihrem Leben, der Angst in ihrer Kultur, der Nährboden entzogen worden. Sie haben gesehen, wie sich dieses Naturgesetz, das ich vorher erwähnt habe mit diesem Makukulam und diesem Tambalan, dass sich das umdreht, dass plötzlich das Licht stärker ist, dass Jesus herrscht. Die Autorität Gottes ist in ihr Leben gekommen und es kommt in das Leben vieler junger Menschen auf den Philippinen. Durch treue Christen vor Ort, durch die Arbeit des Schülerheims und durch viele treue Beter, die den Arbeitern am Reiche Gottes den Rücken stärken. Danke.
Ja, herzlichen Dank für diesen Bericht. Wenn Sie noch mehr von der jungen Frau hören wollen, die eine kriegt 3 statt 2, die andere hätte ein zweites Bild gehabt. Das kriegen Sie jetzt. Wenn Sie mehr zu diesem Bild wissen wollen, sprechen Sie die Maria einfach an. Und Sie können auch gerne versuchen, die Maria zu überzeugen, nach Ihrem Studium bei CFI sich zu bewerben. Da können Sie uns gerne dabei unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, wenn endlich wieder jemand aus Österreich bei uns dabei wäre. Sprechen Sie sie einfach an. Jetzt gehen wir weiter von Asien wieder nach Afrika und wollen gedanklich nach Äthiopien gehen. Da war der Leiter von Hilfe für Brüder International, Tobias Köhler, dieses Jahr auf einer Dienstreise. Und die hat ihn dort nicht nur in den tiefsten Süden des Landes geführt, sondern in eines der tiefsten Geheimnisse des Gemeindewachstums. Und das ist ernsthaftes Gebet, die Macht des Gebetes. Und wenn, was dann passiert, wenn dieses Gebet zusammenkommt mit Fasten, mit Zeichen der Demut, das wird er uns jetzt in seinem kurzen Reisebericht schildern. Sie hören den Leiter unserer Arbeit von Hilfe für Brüder International, Tobias Köhler, Fasten auf Knien im Südwesten Äthiopiens.
Jesus Christus herrscht, auch in Äthiopien. 1981 reiste Winrich Schäffbuch zum ersten Mal im Auftrag von Hilfe für Brüder International nach Äthiopien. Damals war gerade die marxistische Revolutionsregierung dabei, über 1000 evangelische Kirchen zu schließen. Auch die Kale Hivet Church, die Wort des Lebenskirche, mit ihren über 2500 Gemeinden sollte geschlossen werden. Doch Gott hat seine Gemeinde bewahrt. 1981 konnte die Zusammenarbeit mit der Wort des Lebens Kirche beginnen. Und ich durfte im Januar dieses Jahres die Geschwister dort besuchen. Die Wort des Lebens Kirche hat inzwischen in Äthiopien über 10.000 Gemeinden und über 10 Millionen Mitglieder. Anlass meines Besuches war die dort jährlich stattfindende Gebets- und Fastenkonferenz. Immer im Januar nimmt sich die Kirchenleitung Zeit, für 5 Tage zusammenzukommen, um in einer der Regionen zu beten und zu fasten. Aus dem ganzen Land reisen die Verantwortlichen der einzelnen Zonen an. Und neben der Beschäftigung mit dem Wort Gottes wird viel Zeit im Gebet verbracht. Mal wird für einzelne Gruppen und Ethnien gebetet, mal für die Leiter, mal für besondere Anliegen. Und dabei geht es immer darum, dass Jesus wirkt. Und da ist sich auch der Kirchenpräsident dieser großen Kirche nicht zu schade, im Staub und im Dreck zu liegen, um auf den Knien zu beten. Ich durfte einen persönlichen Eindruck davon machen, was unsere Partner dort für eine starke Bibel- und Gebets- und Missionsbewegung ist. Vieles von dem, was unsere Geschwister dort in Äthiopien heute erleben, ähnelt dem, was die ersten Christen in der Apostelgeschichte erlebt haben. So war es zumindest mein Eindruck während meines Besuches dort. Es kommen täglich neue Gläubige hinzu. Es werden neue Gemeinden gegründet. Über 1500 Evangelisten sind in Äthiopien in anderen Volksgruppen, das heißt in Gruppen mit einer anderen Kultur und Sprache, im Einsatz, um zu evangelisieren. In über 150 Bibelschulen werden Pastoren, Gemeindeleiter und Kinder- und Jugendmitarbeiter ausgebildet. Das ist die eine Seite von dem, was dort passiert. Und auf der anderen Seite, neben all diesen erfreulichen Entwicklungen, erleben die Christen dort auch Verfolgung und Leid. Es finden Übergriffe auf Christen statt, Häuser werden geplündert, Kirchen werden niedergebrannt. Anbei das Bild einer Kirche, die mit Unterstützung von Hilfe für Brüder 2016 wieder aufgebaut werden konnte. Damals hatte ein Mob über 60 Kirchen niedergebrannt. Es ging das Gerücht um, dass einige Christen den Koran geschändet hatten. Doch die Christen sind geblieben. Und heute steht die Kirche stärker da als zuvor. Denn das Verhalten der Christen während dieser Krise würde für viele zum Zeugnis. Jesus Christus herrscht. Das marxistische Revolutionsregierung, die ist schon lange nicht mehr an der Macht in Äthiopien. Vor wenigen Wochen wurde ein Christ zum Präsidenten gewählt. Er ist vom Volksstamm der Oromo. Und er ist ein ehemaliger Muslim, der zum Christentum konvertiert ist. Jesus Christus herrscht. Danke, wenn Sie weiterhin für unsere Geschwister in Äthiopien beten und sie dabei unterstützen in dem wichtigen Missionsauftrag, den sie dort im Land haben. Danke.
Danke für diesen spannenden Bericht, Tobias. Und auch er wird dann in den Pausen draußen zur Verfügung stehen, um noch angesprochen zu werden, wenn Sie dort noch mehr hören wollen. Ich möchte Sie gerne darauf hinweisen, dass wir heute den ganzen Tag über, auch heute Nachmittag, ein spannendes Kinderprogramm in den Nebenräumen haben für verschiedene Altersgruppen, dass es draußen verschiedene Stände mit Informationen gibt und wunderbaren Mitarbeitern, die Sie anfragen können zu verschiedenen Projekten, die Sie vielleicht interessieren. Es wird später ein gutes Mittagessen geben. Und bleiben Sie bitte gerne heute bis zum Nachmittagscafé, wo wir Sie dann gerne einladen, wo alles kostenlos ist. Ich war gestern in Degerloch bei der Bäckerei Blankenhorn und habe ganz feine Hefezöpfe abgeholt. Die gibt es heute Nachmittag. Ich lade Sie jetzt schon ein. Jetzt aber wollen wir gemeinsam singen und noch einmal diesen Herrn loben. Lobe den Herrn, der alles so herrlich regiert. Lied Nummer 4, lobe den Herrn. Wir singen alle 5 Strophen.
Herzlichen Dank nochmal an unser Musikteam vom Albrecht-Bengel-Haus. Vielen Dank.
Lobe den Herrn, der alles so herrlich regiere, der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet. So haben wir das gerade gesungen und ein bisschen erinnert mich das Lied an meine eigenen Führungen. Für mich geht es da gedanklich zurück. 16 Jahre ist es her, zu einer Aussendungsfeier nach Neuffen. Dort wurde meine Freundin Marianne Holzmann ausgesendet. Ich traf das erste Mal Pfarrer Winrich Schäffbuch, wollte mich dort während der Aussendungsfeier, passt ja super, für einen Auslandsdienst bewerben bei CFI, christliche Fachkräfte. Um es kurz zu machen, er lehnte damals ab und meinte, Leute wie ich sollten besser in Deutschland bleiben. Und was soll ich sagen? Ich blieb dann hier, wurde dann nach Stuttgart berufen und 2006 zur Himmelfahrt Leiter des Gesamtwerkes als Winrich Schäffbuchs Nachfolger. Lobe den Herrn, der alles so herrlich regiert. Manchmal macht Gott das schon auf sehr überraschenden Wegen. Überraschende Wege hat Gott auch die Marianne Holzmann selbst geführt. Nach ihrer Zeit in Mosambik war sie mit christliche Fachkräfte und dem Anamed-Programm für natürliche Medizin in Angola, weil dort auch Portugiesisch gesprochen wird. Und jetzt hat Gott Marianne schon wieder 3 Jahre zurück nach Mosambik geführt, wo sie mit der einheimischen Kirche an einem Programm für Heilpflanzen und in vielen anderen wichtigen Dingen arbeitet. Aber am besten berichtet sie selbst darüber, wie sie mit ihrer Kollegin Elli Wahl dort in Gorongosa in schwierigsten Umständen zu Gottes Ehre lebt und arbeitet. Seit über 15 Jahren immer wieder mit christlichen Fachkräften international unterwegs und heute hier in Stuttgart. Bitte begrüßen Sie meine liebe Freundin Marianne Holzmann. Man könnte auch sagen, jetzt kommt die Frau, die schuld ist, dass ich heute hier stehe. Bitte schön.
Lepra gilt als eine Krankheit, die ausgelöscht ist, aber dem ist nicht so. In Mosambik kam es in den letzten Jahren zu neuen Leprakrankungen und die Regierung, die Gesundheitsbehörde, die wurde wieder aufmerksam auf diese Krankheit und das sind genau die Gruppen, mit denen wir gut zusammenarbeiten können, weil mit den Heilmitteln aus Pflanzen, die auf einfache Basis hergestellt werden können und sehr wirksam sind, können wir solchen Gruppen helfen. Es war schwierig, in diese Bergregion vorzudringen, wo diese Gruppe von erkrankten Menschen sind, eine sehr isolierte Bergregion, nicht zugänglich, weil das Militär der Opposition sich in den Bergen verschanzte. Aber vor ungefähr 1,5 Jahren kam es zu Friedensgesprächen und die Friedensgespräche haben Früchte getragen und die Straßen waren wieder offen und wir konnten in diese Bergregion zu dieser Gruppe von Leuten fahren, um ihnen zu erklären, ihnen zu zeigen, wie man mit Heilpflanzen, die in den Tropen wachsen, Medizin für ihre Wunden herstellen kann. Ich war sehr beeindruckt von dieser Gruppe von Leuten, als ich dorthin kam und die Frage stellte, kennt ihr die Geschichte vom barmherzigen Samariter? War es sehr ruhig. Sie kannten die Geschichte nicht. Als ich ihnen die Geschichte aus dem Neuen Testament erzählte, wie dieser barmherzige Samariter durch seine Liebe, durch seinen Einsatz diesem armen Menschen, den er am Straßenrand hat liegen sehen, geholfen hat, waren sie sehr beeindruckt, haben sehr still zugehört und das Wort Gottes wie einen Schwamm aufgesaugt. Es ist einfach schön, nicht nur Wissen weiterzugeben, sondern auch die Liebe Gottes weiterzugeben. Und das ist meine Aufgabe, die ich in Mosambik tue, die ich von Herzen tue und die ich zu Gottes Ehre tue. Danke.
Ja, Marianne und auch die Ellie Wahl, zwei, die man nur loben kann für ihren Mut und ihre Hingabe. Und vom Lob für Auslandsmitarbeiter von CFI wollen wir jetzt ins gelobte Land schauen. Dort waren zwei unserer jungen Männer von Coworkers International. Und was die beiden dort erlebt haben, zeigt uns jetzt ein kleiner Videoclip aus Israel. Der läuft gleich an. Wir fliegen jetzt gerade noch steil nach Norden von Mosambik nach Israel. Und nach dem Film freue ich mich, dass Aaron Böhringer, einer der beiden Hauptdarsteller, heute live hier ist und uns auch noch 2 Minuten lang kurz was erzählt, was ihn bei diesem Dienst in Israel am meisten bewegt hat. Aber jetzt erstmal Film ab zu Coworker sein in seinem Land.
Mein Name ist Aaron Böhringer und wir beide dienen in der arabischen Stadt Sheffer Ammer im Norden Galiläas in Israel.
Ja, und was unsere Aufgaben sind, anbelangt, sind die relativ vielfältig. Von Grund auf kann man eigentlich sagen, dass wir erstmal Familienmitglied sind und einfach in der arabischen christlichen Familie mit den Kindern helfen und einfach der Familie beiseite stehen, damit die frei sind für Aufgaben.
Und der größte Teil eigentlich unserer Arbeit hier ist die King's Kids Arbeit, also Kinder und Jugendliche. Und der eine Teil ist mit Kindern eben, von so 60 bis 70 Kindern aus der ganzen Region Galiläa.
Genau, und bei den Jugendlichen, da haben wir dieses Jahr was ganz Besonderes gemacht, nämlich immer wieder so kleine Camps, wo man dann ganz intensiv mit den rund 20 arabischen Jugendlichen einfach Zeit hat und ganz intensiv Zeit verbringt und Leben teilt und da dann einfach die Jugendliche einfach in ihrem Glauben stützt und ermutigt und da einfach Glauben zusammenlebt.
Ein ganz besonderer Teil der Arbeit hier an der Stelle ist wirklich die Gefängnisarbeit. Und wir waren Teil, also sind mit Trompete und Gitarre dann in die Gefängnisse mit, in über 16 und haben dort Evangelisation gemacht.
Ja, eine ganz besondere Arbeit ist auch die praktische Arbeit auf dem House of Light Land. Da tun wir nämlich Pflanzen, wässern und auch setzen. Genau, und da kommen wir ungefähr 2-mal die Woche hin, um da einfach zu arbeiten. Habt ihr Zeit? Das ist eine ganz schön schwierige Frage. Es hat sich, glaube ich, ganz schön viel verändert. Aber ich glaube, das Hauptsächliche, was sich verändert hat, ist meine Lebensausrichtung auch, weil man kommt so rein von dem deutschen Denken und von der Schule, von dem Lebensalltag dort und kommt dann in einen Einsatz, wo es plötzlich um was ganz anderes geht, um demütig zu sein und um unserem Herrn einfach die größte Freude zu bringen und wirklich einfach mal hinlangen, ganz praktisch, und in seinem Königreich einfach zu arbeiten. Und da geht es dann nicht um Leistung, sondern es geht wirklich darum, nur mit aller Kraft und mit von ganzem Herzen sich einfach einzusetzen mit seinen Begabungen.
Mich begeistert in einem Einsatzland besonders diese Multikulturalität und diese Komplexität von Israel. Ja, diese tiefe Geschichte, dass wirklich der gesamte biblische Spielstandort hier eigentlich war. Und dann dort zu sehen, wo der Messias Jesus wirklich diesen Konflikt zwischen Juden und Araber verbindet und Einheit schafft, Friede, und wo einfach diese Wunschvorstellung, dass hier Friede herrscht, dass das Realität wird in Jesus und dass wir hier Teil sein durften von diesem großen Ganze, ja. Genau, ich kann immer wieder nur staunen, wenn ich dieses Video sehe oder meine Tagebucheinträge lese, was der Herr alles bewegen kann, wenn wir ihm ein Jahr zur Verfügung stellen und ein offenes Herz haben dafür, was er weltweit macht und besonders jetzt in Israel, dem Land, wo politisch so wenig Möglichkeit erscheine, aber dort, wo der Gott Israels, der lebendige Gott, Dinge bewegt. Und zwei Dinge sind mir in diesem Einsatz ganz tief ins Herz gegangen. Nämlich das Erste, wie dringlich unser Missionsauftrag ist, wie dringlich es ist, dass wir das Evangelium von Jesus verkündigen. Nämlich gerade dort zu sehen, mit diesen Jugendlichen besonders, junge Männer auf dem Weg zu sein, gemeinsam in Gottes Wort zu schauen, mal morgens am See Genezareth gemütlich zusammenzusitzen, zu beten und einfach im Glaube zu wachsen. Ja, und sogar die Wunder mitzuerleben. Junge Männer, ja, in der Gemeinschaft zum Glaube zu führen und die dann ihren Retter Jesus erlebt haben. Und das Besondere war, dass ich nicht in einer jüdischen Gegend gelebt habe, sondern in der arabischen Stadt Shefamr. Das heißt, ich habe das Land Israel nochmal auf ganz andere Weise erlebt. Und gerade zu sehen, wie die verletzten Araber diejenigen sind, denen Jesus aufs Herz legt, auf Juden zuzugehen, und wie dann auf Familienwochenende Juden und Araber gemeinsam auf Knie beten füreinander, für Friede in ihrem Land. Ja, wie in Gefängnisse Männerherzen, die so verhärtet waren, weich werden und unter Tränen umkehren und zu Jesus finden. Und das möchte ich in Deutschland genauso weiterleben. Auch das Zweite, diese tägliche Abhängigkeit, in der die Familie Barhum, bei der ich gelebt haben, dass wirklich die Ausrichtung war, ja, dieses Jahr dient nicht dazu, dass ich im Mittelpunkt stehe, sondern dass ich erstmal diene, dass ich da bin, dass Menschen zu Jesus finden und dass diese Botschaft die Menschen erreicht. Was mir ganz besonders in Erinnerung bleibt, ist, dass im Hauseingang von uns ein Vers aus Matthäus 25 hing. Also Endzeitrede Jesu vom Gericht, und da steht, ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und der eine oder andere möchte vielleicht denken, ja, das ist eine bedrohliche Überschrift, so im Hauseingang direkt vom Gericht zu sprechen. Aber dass wir in der Erlösung Jesu so eine Freimütigkeit haben, wenn er uns beruft, dann auch dort zu dienen, wo er uns reinstellt. Und das hat mich bewegt, als ich dann diese gesamte Bibelstelle gelesen habe, dass genau das Jesus geschenkt hat im Einsatz, dass wir Hungernden Essenslieferungen gebracht haben, arme Kleider eingekauft, dass wir Witwen und arme Kranke besucht haben, mit Trompete und Gitarre dann kleine Gottesdienste dort in ganz ärmliche Häuser gefeiert haben und dort Jesus präsent war. Ja, und nicht nur das, sondern dass wir auch eben in Gefängnisse gehen durften. Ich glaube, ich habe mehr Gefängnisse besucht als touristische Stelle gesehen in Israel. Aber die Wege des Herrn sind immer anders, als wir es uns vorstellen. Und genau das hat mich so geprägt in meinem Leben und auch in Tobis Leben. Und dieses Bild zeigt es nochmal ganz schön. 9 arabische, 9 jüdische Familien gemeinsam auf so einem Wochenende. Und genau, diese Dinge haben mich sehr bewegt, zu sehen, wie der Messias heute noch Frieden schafft. Und dort, wo Hass entgegensteht, dass dort Jesus Friede schafft und Liebe füreinander, dass alles durch Gebet und unseren gemeinsamen Herrn entsteht. Danke.
Aaron ist ein ganz wunderbarer Knastbruder geworden. Auch ihn kann man dann draußen nochmal treffen, mehr über Israel hören. Und auch der Tobias, der im Film war, wird heute Nachmittag noch kommen. Das freut mich besonders, dass der heute Morgen nicht da ist, weil die haben heute bei sich am Ort in der Gemeinde einen evangelistischen Gottesdienst. Und ich bin sehr froh darüber, dass unsere jungen Leute nicht nur draußen in Israel, wo man vielleicht auch mal eine Filmaufnahme bekommt, was machen, sondern dass unsere jungen Leute danach zurückkommen und in ihrer Heimatgemeinde mithelfen, dass Menschen zu Jesus führen und dann trotzdem mit uns hier verbunden bleiben. Also heute Nachmittag noch einmal eine Einladung, da dazuzukommen und hier reinzuschauen, was es dann noch alles gibt. Wir dürfen jetzt aufstehen zum Gebet und Gott die Ehre geben über all dem, was er uns jetzt gezeigt hat. Lieber Herr, wir wollen dir herzlich danken für diese Einblicke in deine Regentschaft auf der ganzen Welt. In Ländern wie Israel, in Ländern wie Haiti, in Ländern wie dem Südsudan, wo wir in die Nachrichten schauen und kriegen immer nur das Negative gezeigt. Da dürfen wir sehen, dass du regierst und Familien zueinander führst, Christen zum lebendigen Zeugnis setzt. Mittendrin dürfen unsere Mitarbeiter, unsere Kurzzeitler sein, unsere Partner von Hilfe für Brüder. Und wir wollen dir heute diese Geschwister bringen, gerade die, die jetzt draußen sind, und dich bitten, dass du sie an diesem Sonntag segnest und für andere zum Segen setzt. Wir danken dir, dass wir diesen weltweiten Dienst so tun dürfen. Danken dir für alle Freiheit, die uns unser Land gibt, dass wir das so machen dürfen. Und wollen dich bitten, dass du uns das noch lange erhältst. Und wir aus dieser Freiheit das meiste machen und mit den anvertrauten Talenten verantwortungsvoll umgehen. Amen.